Die Szene 70 des verschlungenen Pfads von Horst dem Menschen. Titel: Das Wunder von Spanien. Es war im August 1977, unsere erste Reise nach Spanien. Spanien, insbesondere Mallorca, war seit 15 Jahren so etwas wie das Traumziel der Deutschen. Nicht jedoch für mich. Denn Spanien war 40 Jahre lang eine Diktatur. Die faschistische Falange-Bewegung hatte 1936 gegen die gewählte Regierung Spaniens geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg. Nur dank der Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Spanischen Republik besiegt. Und anders als die faschistischen Regierungen in Italien und Deutschland, fegte der Zweite Weltkrieg die rechtsradikale Diktatur in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus Franco blieb Diktator bis zu seinem Tode im Jahr 1975. Für danach hatte Franco die Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung, der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen Juan Carlos kehrte Spanien zur Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit. 1977 konnte ich meinen Boykott der Iberischen Halbinsel beenden. Das Castle, unser VW-Campingbus, brachte uns nach Spanien. Ich hatte damals gerade meine Referendarzeit an den beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den beruflichen Schulen in Gelnhausen antreten. Der erste Schultag war der 6. September. Inzwischen war ich mit Eleonore verheiratet und wir hatten zwei kleine Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag feierte, und Steffin, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr vollendete. Wir fuhren mit dem Castle quer durch Frankreich und dann über die Pyrenäen durch Andorra nach Spanien. Wir hatten so ein kleines Iglu-Zelt dabei, in dem im Normalfall ich mit dem Baby schlafen sollte, während Elli und Kohlrübchen im Castle übernachten sollten. Doch schon in den Pyrenäen stieß das Konzept an seine Grenzen. Es war ein sehr heißer Tag, und dann hatten wir in der Nacht ein heftiges Gewitter. Ich erwachte in dem kleinen Zelt und stellte fest, dass das Baby, also Steffi, mit dem Kopf zwischen die Luftmatratzen gerutscht war. Und ich bemerkte, als ich sie dort raushob, dass das Kind offensichtlich infolge der Schwüle klatschnass geschwitzt war, denn sein Kopf war tropfnass. Als ich am Morgen wieder erwachte, sah ich, dass sich das Baby irgendwie nach oben und unten bewegte, obwohl es schlief. Merkwürdig. Ich richtete mich auf und ging der Sache auf den Grund. Ach so, nicht nur das Baby bewegte sich auf und ab, sondern mit ihm die ganze Luftmatratze. Jetzt verstand ich. Infolge des Regens stand das Wasser 5 cm hoch im Zelt. Und die Luftmatratze, auf der das Baby schlief, schwamm hin und her. Meine eigene Luftmatratze hingegen nicht, da ich ja sehr viel schwerer war als das Baby. Ja, und das bedeutet, dass das Kind in der Nacht gar nicht nass geschwitzt war, sondern dass es mit dem Kopf zwischen den Luftmatratzen im Wasser lag. Das hätte ja glatt ertrinken können. Damit war der Versuch mit dem Zelt beendet. Den Rest des Urlaubs schliefen wir zusammen im Castle auf einer gerade 1,20 Meter breiten Fläche. Aber das ging. Die meisten Familien hatten die meiste Zeit in den vergangenen 10.000 Jahren auch nicht mehr Platz. Die erste Großstadt, die wir in Spanien erreichten, war Saragossa. Hier wechselten wir Geld. Es klingt heute sehr normal, aber so war es damals weit ab von touristischen Gefilden keineswegs. Zunächst einmal, es wurde wirklich Geld gewechselt. Man legte ausländische Banknoten, in diesem Fall Deutsche Mark, hin und erhielt inländische, hier also spanische Peseten. Für eine Mark bekam man damals etwa 40 Peseten. Ich betrat also die Bank, äußerte meinen Wunsch. Ellie, die gut Französisch und etwas Kastilisch sprach, übersetzte. Dann reichte ich dem Bankbeamten eine Banknote, nur eine einzige. Es war eine 500-D-Mark-Note. Er holte seine Tabelle hervor und rechnete. Dann stutzte er, rechnete erneut, sah diese fremdländische Banknote mit völligem Befremden an, ergriff zum Telefon, um sich bei der Zentralbank zu erkundigen. Die telefonische Bestätigung? Ja, tatsächlich, das gäbe es. Es gäbe 500-Mark-Scheine. Es war für einen einfachen Bankangestellten in einer mittleren spanischen Großstadt damals einfach völlig unverständlich, dass es irgendwo in der Welt Banknoten von so hohem Wert geben könnte. Damals zahlte man in einer Gaststätte im Landesinneren, also nicht in Touristisinien, sondern im wirklichen Spanien, 20 Pfennig für ein Bier oder eine Cola. Manchmal auch nur 15. Und dann bekam man noch kostenlose Tapas dazu, kleine Leckerbissen zum Essen, zum Dank für den Auftrag. Andererseits erscheint uns heute für die Echtheitsprüfung von Banknoten doch sehr befremdlich, einfach einmal bei der vorgesetzten Behörde nachzufragen, ob es diese Stückelung gäbe. Und das ohne zu wissen, wie sie denn möglicherweise aussehen könnte. Wir waren die meiste Zeit auf dieser Reise im Landesinneren. Wir kamen durch Dörfer ohne fließend Wasser und ohne Strom, begegneten Eselskarawanen und sahen Berge, in denen die Menschen noch in Höhlen lebten. Der größte Teil des Landes war jedoch sehr trocken. Früher gab es hier reiche Landwirtschaft, überall terrassierte Berge. Dort wurde früher Ackerbau betrieben. Jedoch waren damals für die spanische Armada, also die Flotte, alle Wälder abgeholzt worden. Folglich sank die Verdunstung, dadurch gingen die Niederschläge zurück und infolgedessen rentierte sich die Landschaft nicht mehr und die Spanier mussten, nachdem sie auf diese Art ihr eigenes Land ruiniert hatten, nach Lateinamerika auswandern. Dort versucht man jetzt auszuprobieren, ob durch die Abholzung der Urwälder der gleiche Effekt wieder eintritt oder ob das Gesetz von Ursache und Wirkung vielleicht nicht mehr gültig ist. Also ich halte den Ausgang dieses Versuchs für absehbar. Aber eigentlich wollte ich auf ein ganz anderes Thema in diesem Artikel zu sprechen kommen. Und das Thema, um das es mir eigentlich geht, spielte sich am Ende unserer Reise ab. Diese Sommertour war nämlich diesmal etwas anders angelegt als unsere üblichen Reisen mit Campingbus und Wohnmobil. Normalerweise fuhren wir 6 Wochen durch eine europäische Region, also zum Beispiel die Iberische Halbinsel, um diese zu erkunden. Diesmal jedoch hatten wir uns mit anderen Leuten verabredet, die letzten 2 Wochen gemeinsam einen recht konventionellen Urlaub zu machen. Daher hatten wir unser Rundfahrprogramm gekürzt. Portugal war gestrichen worden. Und zum Schluss hatten wir uns mit Ellies Schwester Ernestine und ihrem Sohn, der genauso alt war wie Kohl Rübchen, mit ihrer Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten zusammen ein Bungalow 100 Kilometer südlich von Barcelona an der Küste gemietet. Das war jetzt eine recht konventionelle Urlaubszeit von jungen Familien am Strand. Allerdings wurde die Idylle von 2 Ereignissen überschattet, die unsere Familie, aber nicht die unserer Bekannten eigentlich, direkt betrafen. Steffi, Das Baby, das gerade ein Jahr alt geworden war, wurde sehr krank. Sie hatte heftigen Durchfall. Okay, Durchfall ist normalerweise nichts Tragisches. Er kommt, er geht und er ist ärgerlich. Diesmal war es aber anders. Offensichtlich war das Magen-Darm-System des Babys heftig angegriffen. Wenn Steffi den Boden entlang krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder. Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien höchst vermessen. Andererseits, wo dann? Vielleicht in Südfrankreich? Ich war skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu starten, um medizinische Hilfe zu bekommen, aber gleichzeitig bereiteten wir unseren Aufruhr. Fast konnte man schon sagen, unsere Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen und unseren Ansichten war die nächste verlässliche Gegend die Schweiz. Und die war auf Landstraßen in etwa 16 Stunden erreichbar. Aber zunächst unternahmen wir einen Versuch im nahen Städtchen Kalbe. Ellie fragte auf der Straße Leute nach einem Arzt. Man empfiehlt ihr einen. Sie erkundigt sich noch: Kinderarzt? Die Antwort: Nix Kinderarzt, guter Arzt. Die Einrichtung eines speziellen Kinderarztes schien hier noch unbekannt zu sein. Die Praxis des Arztes war in einem Obergeschoss eines Wohnblocks. Wir gehen dorthin, klingeln. Niemand öffnet. Andererseits ist noch Mittagszeit, Siesta. Wir warten. Irgendwann kommt noch jemand. Er riecht nach Bier und Tabak, unrasiert. Trägt trotz des Sommers um die Mittagszeit einen alten, fleckigen Mantel. Aha, ein Penner. Was will denn der hier? Dieser Arzt wird doch wohl nicht so eine Kundschaft haben? Nein, hat er nicht. Es ist der Arzt. Wir versuchen uns zu verständigen. Das ist nicht einfach. Der Arzt spricht kein Englisch, kein Französisch, natürlich kein Deutsch, aber auch kein Kastilisch, also das normale Spanisch. Nur Katalan. Ich versuche es mit Latein. Leider auch Fehlanzeige. Inzwischen habe ich die beiden einzigen medizinischen Bücher, die in meinem Regal standen, inspiziert. Der Umschlag des einen ist so ausgebleicht, dass nichts mehr zu entziffern ist. Das andere ist eine Einführung in die Humanmedizin, erschien 1917. Aha. Mein Vertrauen in den Arzt ist dadurch nicht gerade gewachsen. Er geht zu einer Untersuchungsliege. Darauf liegt ein auseinandergenommener Radioapparat. Er räumt die Teile zur Seite, wischt mit dem Ellbogen einen dunklen Ölfleck ab. Die Kunstlederhülle dieser Liege ist an zwei Stellen zerfetzt, fleckiges Schaumgummi quillt heraus. Steffi wird auf die Liege gelegt. Der Arzt berührt ihren Bauch auf der rechten Seite und sagt etwas, das mit einer sichtbaren Verneinung endet. Ah, ich verstehe. Er hat gerade die Diagnose eines akuten oder geplatzten Blinddarms ausgeschlossen. Das beruhigt mich etwas. Er scheint logisch vorzugehen. Er untersucht weiter. Dann erzählt er einiges, was wir nicht verstehen. Stellt ein Rezept aus. Und dann sucht er einige Sachen zusammen. Einen Kalender, eine Uhr, findet in seinem Schreibtisch einige Reiskörner. Mit Gebärdensprache macht er uns klar, wann das Kind die Arznei einnehmen muss, wie sie verabreicht werden muss. Macht deutlich, dass sich das Kind dagegen wehren wird, weil die Medizin wohl scheußlich schmeckt. Zeigt, wie man das Kind halten muss. Auch, dass man ihm hinterher den Mund zuhalten muss, bis es geschluckt hat. Erläutert alle, wie viele Stunden die Medizin zu verabreichen ist und wann mit einer Besserung zu rechnen ist. Auch, dass die Medizin für volle 5 Tage zu verabreichen ist, also auch nach dem Ende der Beschwerden. Es ist ihm inzwischen gelungen, uns von seiner Kompetenz zu überzeugen. Jedoch ein Rest Skepsis bleibt. Wir holen das Medikament in der Apotheke. Überraschenderweise ist es nichts von anno dazumal, sondern es handelt sich um etwas ganz Modernes, Ampulle mit bestimmten Bakterien. In jeder Ampulle sind 2,5 Millionen dieser Bakterien. Tatsächlich, Steffi wehrt sich, mag sie nicht nehmen. Ich werde dazu auserkoren, sie dem Kind einzuflößen. Muss Steffi hinterher Mund und Nase zuhalten, bis sie aus Verzweiflung schluckt. Insgesamt 20 Mal in 5 Tagen geschieht das. Es hat einen doppelten Effekt. Einerseits, sehr schön, die heftigsten Symptome sind bereits nach 6 Stunden verschwunden. Andererseits ist mir ziemlich klar, dass ich mit dieser Art, dem Baby die Medizin zu verabreichen, erhebliche Ressentiments gegen meine Person in Steffi aufsteigen lasse. Ich fürchte, das wird auf unsere späteren Beziehungen Auswirkungen haben. Aber es ist wohl nötig, leider. Auch versuche ich die anderen zu überzeugen, dass es nicht angeht, dass wir essen, während das arme Kind, ausgehungert wie es ist, tagelang nur Reis zu essen bekommt und sieht, wie wir leckere Sachen konsumieren und sie nichts davon abbekommt. Leider gelingt es mir nicht, mich damit durchzusetzen. Man stimmt mir zwar zunächst verbal zu, dann jedoch wird anders gehandelt. Irgendwie ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch meine Ehe zog. Wir mussten nicht vorzeitig aus Spanien zurück, jedenfalls nicht wegen der Krankheit des Kindes. Doch dann kam die zweite Schwierigkeit. Am 29. August, an meinem Geburtstag, geschah es. Für diesen Tag, so war es mit meiner Mutter verabredet, würden wir sie anrufen. Das war hier im touristisch besetzten Gebiet Spaniens wesentlich leichter als im Rest des Landes. Schon einmal, für 3 Wochen vorher, hatte Ellie mit ihren Eltern einen Anruf abgesprochen. Wir hatten es dann von Madrid aus versucht, von dort so dachten wir, müsste doch ein Anruf möglich sein. Weit gefehlt. Weder im Hauptpostamt von Madrid noch im Postministerium war es möglich, nach Deutschland anzurufen. 3 Tage später hatte Ellie dies in einer kleinen Gaststätte in einem Dorf ohne fließend Wasser oder gepflasterter Straße erzählt. Und die Wirtin dieser Gaststätte wusste, dass es im Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort alle Einwohner des Ortes telefonieren, das heißt, sie vermittelt es. Geschwall gab es ja damals noch nicht, jedenfalls nicht in dieser Gegend. Und diese Frau hatte wohl eine Marktlücke entdeckt. Als wir hingingen und ihr unser Problem erläuterten, war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden. Wir sollten zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es möglich sei. Nicht einmal 2 Stunden später schickte sie uns eines ihrer Kinder vorbei, wir könnten jetzt kommen. Sie hätte die Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale Postzentrale durchsetzen können. Ja, so war das da im Landesinneren, aber jetzt hier, kurz am Ende unseres Urlaubs in diesem touristisch besetzten Teil Iberiens, war das ganz anders. Hier gab es bereits Telefonzellen mit der Möglichkeit zur Durchwahl. Und ich hatte lange genug Münzen gesammelt, dass das jetzt auch wirklich möglich war. Also rief mir meine Mutter zu meinem Geburtstag an, am Abend des 29. August. Und wir bekamen eine ganz wichtige Information. Ich musste nicht etwa am 6. September zu Schuljahresbeginn in der Schule antreten, sondern mein Arbeitsvertrag lief ab dem 1. September. An diesem Tag müsse ich in der Schule erscheinen, um den Diensteid abzulegen. Also mussten wir doch vorzeitig zurück. Eigentlich nur meine Familie und ich, aber die anderen waren entschlossen, dann auch mit zurückzufahren. Also wurde für den nächsten Tag, den 30. August 1977, ein Putz- und Packtag angesetzt. Am 31.08. morgens um 5 Uhr sollte die Abfahrt sein. Dann bin ich am 1.7., nein, am 1. September um 8 Uhr in der Schule sein könnte. Ich wusste gar nicht, was alles an Aufräumen, Putz- und Packarbeiten zu erledigen sein müsste. Jedenfalls, wenn drei Hausfrauen mit unterwegs sind. Wir waren alle den ganzen 30. August über damit beschäftigt. Und dann auf dem Heimweg sollte ich, wie üblich, das Castle fahren, während die anderen sich am Steuer des Käfers ablösten. Da mindestens eine Nacht und ein Tag Fahrt vor mir lagen, für Pausen war keine Zeit, entschloss ich mich, am 30. August früh ins Bett zu gehen. Allerdings war an Schlaf nicht zu denken, im ganzen Haus wurde geräumt und gewerkelt. Oh Mann, um 5 Uhr soll es losgehen, für 4.30 Uhr war Becken angesagt. Um 1.30 Uhr hatte ich noch nicht geschlafen, ich floh aus dem Haus ins Castle. Wie soll ich mehr als 24 Stunden hinterm Lenkrad sitzen, wenn ich nicht wenigstens ein paar Stunden geschlafen hatte? Ich wälzte mich hin und her. Der Ärger übers Nicht-Schlafen-Können machte die Sache auch nicht gerade besser. Es wurde 2 Uhr, es wurde 3 Uhr, mein Ärger, meine Verzweiflung, aber auch meine Angst, einen Unfall zu bauen, wuchs minütlich. Endlich um 4.08 Uhr kam mir eine Idee. Wenn ich jetzt nur noch 20 Minuten Zeit zum Schlafen habe, dann bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich weiß nicht, an welche Erfahrung ich dabei anknüpfte. Aber ich weiß, dass es keine Erfahrung aus diesem Leben war. Ich setzte mich im Castle aufrecht hin, also auf die Liegefläche dort, schob mir ein Kissen unter das Gesäß, verschränkte meine Beine, legte meine Hände auf die Knie, Daumen und Zeigefinger berührten sich. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem, nur 2 Atemzüge lang dann. Es war ein wunderbarer, ein herrlicher Raum, ein unbegrenzter Raum. Und himmlische Sphärenmusik erklang. Vor mir eine Treppe, die 10 Stufen zur Vollendung. Und oben, über diesen 10 Stufen, im Ziel ein Thron, darauf eine Figur, die Vollkommenheit symbolisierte. Sie sah irgendwie aus wie eine Mischung zwischen dem Gottesbild, das in der St. Paulskirche in Großauheim über dem Altar prangte, und einer Buddha-Figur. Jede der 10 Treppenstufen war flankiert von einem wunderbaren, reich mit Edelsteinen ausgestatteten Wesen. Ein Engel? Möglicherweise, auf jeden Fall kein Geflügelter. Bodhisattvas. Das Wort kannte ich damals noch nicht, aber es trifft es wohl am besten. Der Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkte mir zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste, dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch die meines Geistes weiterkommen würde. Und tatsächlich, meine Füße standen still. Aber durch die Kraft der meditativen Konzentration wurde ich wie von Geisterhand, eigentlich eher von der Hand meines konzentrierten Geistes, dort hochgehoben, auf die erste Stufe. Ein beifälliges Raunen ging durch die Versammlung der Bodhisattvas. Ob ich denn auch den zweiten Schritt schaffen würde? Erneute Konzentration. Und erstaunlich, ich bewegte mich aufwärts, erreichte die zweite Stufe, hielt die Konzentration. Ich staune selbst am meisten über das, was mir da gelang, musste aber die Konzentration halten, nur jetzt nicht nachlassen. Die dritte Stufe, beifälliges Raunen, leise Rufe des Erstaunens, die mich nur noch mehr anfeuerten. Und ich stand auf der vierten Stufe des Bodhisattva-Pfades. Gleichzeitig mit meinem Vorrücken leuchteten die Stufen auf, die ich schon erreicht hatte. hell und klar, und auch die Illumination des Raumes wurde noch heller. Strahlendes Licht erhellte den Weltraum. Und um mich, auf den Stufen rechts und links, strahlten alle diese wunderbaren Bodhisattvas in faszinierendsten Farben. Sie schienen mich für meine Erfolge auf dem Pfad zu schätzen, zu bewundern. Sie, die doch viel vollkommener waren, als ich wohl jemals sein werde. Sie sahen mich an, erwartungsvoll, gespannt. Ich konzentrierte mich, nahm alle meine Kraft zusammen, richtete meine Augen auf den Buddha, der auf dem Thron der 10. Ebene war. Und siehe da, es gelang mir weiterzukommen. Erneut hellere Lichter. Das musste die 5. Stufe sein. Ich bemerkte, wie mir der Schweiß der höchsten Konzentration aus den Poren trat, als ich die 6. Stufe erreichte. Ich war verwundert, ob dessen, was ich erreicht hatte, und all diese Bodhisattvas frohlockten und rufen mir Worte der Erreichung, der Unterstützung, der Freude und der Kraft zu. Ob ich jetzt ein Bodhisattva der 6. Erreichung war? Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich hatte viel erreicht. Ich hatte auch gemerkt, wie es von Stufe zu Stufe schwerer wurde. Wie quasi übermenschliche Fähigkeiten nötig wurden. Doch nun schwiegen alle Bodhisattvas. Nur diese himmlische Sphärenmusik erklang weiter. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Und ich fasste allen meinen Mut zusammen, konzentrierte mich. Nur ganz allmählich ging es vorwärts, aufwärts, zentimeterweise. Ich setzte all mein Vertrauen in die Bodhisattvas und auf den Höchsten. Da spürte ich es unter meinen Füßen. Ich hatte Level 7 erreicht. Diesmal gab es keinen Applaus, kein Frohlocken, nur diese Blicke, diese gespannten Blicke. Mir wurde klar, ich kann jetzt nicht einfach aufhören, nach Hause gehen. Man wollte wissen, wer ich bin, ob ich womöglich auch noch die 8. Erreichung schaffe. Höchste Konzentration. Ich merke, wie ich ganz langsam vorankomme. Eher millimeterweise als zentimeterweise. Tausende Augen sind auf mich gerichtet. Nicht nur die der Bodhisattvas, der Stufen, sondern auch die von unzähligen Devas in den Weiten des Universums. Und in diesem Moment erreiche ich die 8. Stufe. Freudiges Wohlgefallen, himmlische Sphärenmusik, Licht, das mir heller erscheint als 1000 Sonnen. Und doch das Wissen. Ich kann mich jetzt nicht einfach hinsetzen. Man erwartet von mir, dass ich mich so lange bemühe, mein Äußerstes gebe, bis ich meine Grenzen total ausgelotet habe. Also noch einmal. Ich bemühe mich so, wie ich mich noch nie in meinem Leben bemüht habe, und ich merke ein Vorankommen. Ein Viertel des Weges zur 9. Stufe ist erreicht. Jetzt die Hälfte. Oh, es ist ungemein schwer, die Konzentration zu halten. Es geht ein wenig weiter, dann merke ich Stagnation. Ich bemühe mich nach besten Kräften. Aber da empfinde ich es ganz deutlich, es geht langsam abwärts. Ich komme wieder auf Stufe 8 zu stehen. Ja, das war's dann wohl. Aber es fühlt sich nicht wie ein Misserfolg an. Das Schweigen ist zu Ende, die Bodhisattvas reden, beglückwünschen mich. Kaum ein Mensch würde es so weit bringen. Oh, ich bin überglücklich. Mein Gesicht strahlt, während die Bodhisattva-Welt verblasst. Ich sitze im Kastel, hellwach und überglücklich. In diesem Moment der Wecker, es ist 4.30 Uhr. Eine halbe Stunde später bin ich, sind wir unterwegs. Ich fahre das übervoll beladene Kastel. Auf den ersten 100 Kilometer bis Barcelona habe ich auf der kurvenreichen, bergigen Küstenstraße bereits über 110 Autos überholt, wie Berthold hinterher fluchend erzählt. Ohne Stopp geht es nach Hause. 25 Stunden Fahrt. Zu Hause angekommen habe ich sogar noch Zeit zum Duschen, bevor ich in der Schule meine neue Stelle antrete. Immer noch glücklich und vor Kraft strotzen.